Hoppala und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem kleinen süßen Podcast. Ich wollte zuerst, hatte ich direkt im Kopf von unserem gescheiterten Podcast, aber nein, es ist ein Podcast übers Scheitern. Und ja, erstmal, hallo Dom, wie geht es dir?
Hallo, also jetzt natürlich entmutigt, weil wenn du das Projekt quasi jetzt schon zu Erde trägst oder wie man das nennt, da geht natürlich die Stimmung ganz in den Keller, aber ich freue mich hier zu sein. Ist ja quasi auch on topic, deine Anmoderation mit der Idee unseres Podcasts. Oh Gott, hast du gehört, meine Stimme konnte gar nicht abwarten, die Oktave zu wechseln, ist direkt hochgesprungen. Okay.
Genau, wir sind jetzt mittlerweile in einer der nicht mehr ersten Folgen. Wir haben euch in den vorherigen Folgen immer nochmal so ein bisschen ausführlicher erklärt, wer wir sind und was wir hier vorhaben. Diesen Part, dass wir uns nochmal vorstellen, den würden mittlerweile, den skippen wir jetzt einfach, sondern würden nochmal kurz erklären, was wir hier so vorhaben in unserem kleinen Podcast. Und dann kann es auch eigentlich schon fast losgehen. Und es geht mal wieder um eine Geschichte in Richtung Scheitern, heute von mir. Was wir grundsätzlich vorhaben in diesem Podcast, ist einfach so ein bisschen ein paar Geschichten zu erzählen, wo wir mal auf die Nase gefallen sind, wo wir gescheitert sind. Diese typischen, wir nennen sie Hoppala-Momente. Es sind keine Momente, wo wir wirklich vor einem Aschehaufen standen und dachten, unser Leben kann eigentlich auf diese Art und Weise gar nicht mehr weitergehen und es ist eine Vollkatastrophe, sondern es sind eher so kleinere Geschichten, über die wir jetzt hier sprechen können und auch so ein bisschen lachen können, weil es eben nicht die ganz großen Katastrophen waren, aber trotzdem Geschichten, wo wir vielleicht was daraus gelernt haben. Das haben wir dann nämlich auch vor, nicht nur eine persönliche Anekdote zu erzählen, sondern auch ein übergeordnetes Thema damit zu verbinden, um das ein bisschen auf eine weitere Ebene zu heben. Weil ja, irgendwie glauben wir, relaten mit Geschichten, wo man gescheitert ist, das haben wir, glaube ich, alle noch und nöcher erlebt. Und deswegen dachten wir, ist das eigentlich ein ganz schönes Thema für unseren kleinen Podcast. Hast du da noch was zu ergänzen, Dom? Habe ich was vergessen?
Ich habe jetzt schon Vorfreude auf dieses eine feste Element unserer Folgen, das wir vielleicht auch noch kurz nennen können. Und zwar am Ende haben wir uns gedacht, die Person, die die Geschichte hier mitgebracht hat, tritt dann nochmal ans Gesangsmikrofon und sagt nochmal auf in ein bis maximal, glaube ich, was haben wir gesagt, drei Sätzen.
Ja, so irgendwie, wir konnten das auf einen, kann ich es schwer runterbrechen, weil ich einfach immer sehr ausschweifend erzähle, aber eins bis drei.
Genau, eins bis drei Sätze, was die Person jetzt also tatsächlich gelernt hat, begleitet, da müssen wir noch gucken, welche wir eigentlich nehmen, aber begleitet von einer fröhlichen Melodie. Und das war beim letzten Mal schon ganz wunderbar anzugucken, wie du da verbal versucht hast, also rückwärts, seitwärts einzupacken und einfach 12 bis 18 Züge gebraucht hast.
Ja, also das war toll. Ja, ja, toll. Ja. Das wäre eher so der Versuch gewesen, dreimal versucht und dann einfach frustriert wieder weggefahren.
Weiterfahren, so. Ja.
Ja, einfach, also, ja, darauf könnt ihr, ich wollte eh nicht parken.
Scheiße, ich ziehe um, ey. Ich halte es nicht mehr aus hier. Ja, darauf könnt ihr euch freuen. Das ist quasi nochmal, wie sagt man denn, das Nachtischlein, der Gruß aus der Küche quasi, von dem ihr jetzt schon wisst, dass er auf euch zukommen wird.
Ja. Genau. Und ich würde sagen, dann kann ich auch eigentlich schon direkt reingehen mit meiner Geschichte, oder?
Ja, ich bin ganz gespannt. Ich kenne nur Eckdaten. Ich kenne einzelne Schlagworte. Die Geschichte selbst ist mir ebenfalls so unbekannt wie euch da draußen. Außer ihr wart Teil dieser Geschichte. Könnte ja sein, dass hier Leute zuhören, die uns da mal begleitet haben bei diesem Hoppala. Wissen wir nicht.
Weiß ich nicht mal. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht. Ja. Ich habe mir schon, also der Folgentitel könnte heißen, Bio ist für mich Abfall. Jeder kennt irgendwie, glaube ich, dieses Internet-Meme von einer Dame. Ich glaube, es war damals bei Frauentausch. Die hat natürlich von Bio-Lebensmitteln gesprochen. Meine Geschichte geht allerdings um Biologie-Grundkurs, Abitur. Also es geht, oh Gott, es geht weit zurück in meinem Leben. Das ist jetzt gute 15 Jahre her. Und ja, ich muss die Geschichte natürlich ein bisschen aufbauen, damit man am Ende versteht, warum ich das Gefühl des Scheiterns hatte in diesem Moment, in dem ich mich dann letztendlich wiederbefunden habe. Also es ging um mein Abitur. Ich habe es schon gesagt, Biologie-Grundkurs. Das war irgendwie so die letzte Naturwissenschaft, abgesehen von Mathematik, die irgendwie übergeblieben ist bei mir. Weil das hat mir nie so wirklich Spaß gemacht und dementsprechend habe ich das alles fleißig abgewählt im Laufe meiner Schullaufbahn.
Und in Hamburg war das, ne? In Hamburg
in Hamburg habe ich Abitur gemacht und du musst mindestens eine Naturwissenschaft in deinen vier Prüfungsfächern einbringen. Und da Mathe für mich komplett ausgeschlossen war, habe ich gedacht, okay, Physik, Chemie hatte ich schon alles nicht mehr. Ja, bleibt halt nur noch die Biologie.
Um da ganz kurz reinzuhängen, ganz kurz nur, ich habe Abitur gemacht in Baden-Württemberg und ich finde das abgefahren, wie unterschiedlich einfach je nach Bundesländern diese Bedingungen sind, für die du dann das Abitur bekommst. Ich musste Mathematik, Deutsch und Englisch im Abitur schriftlich belegen. Das war Pflicht. Und dann musste ich noch zwei Fächer extra mir auswählen. Aber abgefahren.
Krass. Das war ist in Hamburg mittlerweile, glaube ich, auch so. Wir waren einer der letzten Jahrgänge, die nur vier Prüfungsfächer hatten. Die Jahrgänge nach uns hatten dann, glaube ich, auch mehrere und unter anderem Mathe, Deutsch, Englisch waren Pflicht. Mhm. Ich hatte in dem Fall sogar dann für mich noch Glück, dass ich das nicht machen musste, weil war ich nicht so erfolgreich in der Mathematik auf jeden Fall. Deutsch, Englisch hätte ich wahrscheinlich eben noch hinbekommen. Genau, also viertes Prüfungsfach habe ich mich zähneknirschend für Biologie entschieden. Schule generell für mich einfach nicht so einfach gewesen. Leute, die mich kennen, wissen, 45 bis 90 Minuten einfach am Stück jemanden zuhören und dabei still sitzen, das ist nicht etwas, was ich so gut kann, weil ich dann irgendwie doch viel zu gerne auch selber rede. Und wenn ich mich dann nicht eingebunden fühle, dann schweife ich sehr schnell ab und langweile mich. War dann eher, der Fokus bei mir lag eher auf den Pausen und auf den mit den Schülern, Mitschülern sich unterhalten und irgendwie im Unterricht schon eher geschaut, ob ich nicht irgendwelche dämlichen oder lustigen Passagen in irgendwelchen Schulbüchern finde, über die ich mich lustig machen kann mit meinem Sitznachbar oder Sitznachbarin. Das war so mein Fokus, nur um das ein bisschen sich vorzustellen, wie ich so als Schüler war. Es war einfach für mich keine Erfolgsgeschichte, kann man so sagen. Grundsätzlich eigentlich immer ein guter Schüler gewesen, aber dann eigentlich so ab Klasse 7 ging es eigentlich stets bergab, bis es letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich das ein oder andere Mal fast sitzen geblieben bin.
Welche Sitzreihe hattest du in der Schule, in der Klasse,
immer
wenn
hinten.
Du... Immer hinten, allerletzte Reihe.
Am besten ja und immer kippelnd. Kippelnd mit dem Stuhl an der Wand angelehnt.
Hau dir.
Wirklich. Ich war ein richtig nerviger Schüler, glaube ich. Ich war so wirklich so ein pubertierender, nerviger, lauter, fauler Schüler. Und ich kann es auch im Nachhinein, in dem Moment habe ich mich natürlich immer nur ungerecht behandelt gefühlt. Mittlerweile, ich kann jeden Lehrer verstehen, dem ich einfach nur auf die Nerven gegangen bin wahrscheinlich. Weil ich war nicht nur faul, ich war halt auch noch störend. Also das eine ist ja okay, wenn man einfach faul ist und da sitzt, okay. Aber wenn man dann natürlich auch noch pausenlos den Unterricht stört, ja, super anstrengend einfach. Irgendwie habe ich es trotzdem aber geschafft, ohne sitzen zu bleiben, in die Oberstufe zu kommen. Und dann wartete eben dieser Bio-Grundkurs auf mich. Und das war mehr oder weniger eigentlich ab Minute 1 auch schon zum Scheitern verurteilt. Also der Bio-Lehrer, den ich da bekommen habe, den kannte ich aus Erzählungen. Das war eher so ein Lehrer aus der alten Schule. Ein harter Hund, könnte man sagen. Der war nicht unsympathisch. Also der hatte durchaus... ich möchte ihn jetzt nicht attestieren, dass er Charisma hatte, aber das war einfach jemand, den hast du schon ganz gut zugehört, und der war jetzt nicht komplett unsympathisch. Allerdings hatte der jetzt auch nicht, der hatte kein Mitleid für faule Schüler. Also das muss man auch dazu sagen. Mit dem hätte ich mich wahrscheinlich nett unterhalten können, aber wenn ich da nichts gemacht habe, dann hat sich das auch auf meiner Note, in meinen Noten wiedergespiegelt. Ging also damit los, Montag früh, die ersten zwei Stunden der Woche hatte ich meinen Bio-Grundkurs. Ich habe nie Hausaufgaben gemacht, weil wenn das natürlich Montag die ersten Stunden sind, hast du natürlich auch keine Zeit, das irgendwie nochmal wieder abzuschreiben von irgendjemand, das dir zu besorgen, sondern es ging einfach frontal direkt rein. Völlig unvorbereitet also, immer schon die ersten 30 Minuten in diesem Kurs verbracht und die ersten 30 Minuten wurden wie verbracht? Wir besprechen jetzt in Gruppenarbeit, in kleineren Gruppen, mit euren Sitznachbarn die Hausaufgaben. So, ich natürlich komplett aufgeschmissen, weil ich keinen hatte. Meine Sitznachbarin, da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern, die war eine durchaus strebsame Schülerin. Und das Erste, was sie mich dann immer mit so einem fragenden Blick, Lutz, hast du heute deine Hausaufgaben gemacht? Und ich natürlich immer, nee. Und dann hat sie halt wirklich auch das völlig unkommentiert gelassen. Also das heißt, die war nicht enttäuscht, die war nicht sauer. Das hat die eigentlich, ich würde fast sagen, gar nicht interessiert. Was sie nämlich einfach gemacht hat, die hat sich umgedreht zu anderen Leuten, die Hausaufgaben hatten. Und hat die dann einfach mit denen besprochen. Und hatten wir also wirklich diesen letzten Funken Hoffnung, dass sie jetzt einfach sagt, ja komm, wir gucken uns das zusammen an und dann kannst du das von mir irgendwie abschreiben. Nö. Die hat sich einfach umgedreht zu anderen. Die hat sich auf ihr eigenes Wohl konzentriert und das dann einfach mit den anderen besprochen. Und so ging dann mein Montag jeweils los nach so einem Wochenende mit viel zu wenig Schlaf als pubertierender Jugendlicher. So das bisschen noch schon mal zum Setting. Erste Prüfung, es ging um Genetik, 0 Punkte, Gumo, das ist so mein Start in die Oberstufe gewesen und so zog sich das eigentlich auch durch die gesamte Oberstufe. Zusammengerechnet so über die 2 Jahre, also 4,5 Jahre, 7, 8 Prüfungen geschrieben, da waren das vielleicht so in Summe 13, 14 Punkte, die ich da eingesammelt habe.
In Summe,
okay. Ja. Ja. Also so einen soliden Fünfer-Schnitt hatte ich da, also Note 5 und Punkteschnitt so 2 bis 3, wenn überhaupt. Und dann ging es auch langsam Richtung Prüfung. Irgendwann war das vierte Semester der Oberstufe erreicht, Prüfungsfach Nummer 4 bedeutet eine mündliche Abiturprüfung, die anderen drei waren schriftlich und der Lehrer, das hat dann wirklich so seine Stimme erhoben und hat das aufgebaut und gesagt, Leute, ich weiß, ihr seid schon in der Vorbereitung. Ich natürlich nicht, weil ich mich nicht vorbereiten wollte, weil ich wusste, und sprach im gesamten Kurs davon, dass er die Reihenfolge für die Prüfungstermine gerne so festlegen würde, dass die Prüfer halt auch die Möglichkeit haben, hey, die werden immer besser, wir geben jetzt nicht einem guten Schüler direkt schon eine okaye Note, weil wir hoffen, da kommen noch bessere, sondern wir bauen das so auf, dass am Ende die Besten kommen und die bekommen dann auch die besten Noten, weil die eben die besten Schüler sind und das richtig gut können. Und denen wollen wir natürlich nicht die Punkte rauben. Also eigentlich der Gedanke dahinter total clever. So, weil am Ende hast du vielleicht den besten Schüler des Kurses am Anfang, der macht eine überzeugende Leistung, du gibst ihm irgendwie nur eine 2+, weil du denkst, ja, muss ja auch noch was Besseres kommen. Das wollten sie verhindern, dass wirklich die, die richtig gut sind, auch die besten Noten bekommen. Konnte ich gut verstehen. Und dann hat das so aufgebaut und es war relativ klar, dass er mehr oder weniger sagen wollte, okay, wir starten mit dem Schlechtesten und gehen dann über zu den Besten. Und dann hat er sich wirklich nochmal vor der versammelten Klasse hingestellt und gesagt, ja, so machen wir das, das ist mein Plan. Und deswegen möchte ich, dass du anfängst, Lutz.
Ja, das also, ist halt Quatsch. Deswegen war ich gerade so irritiert. Die Logik bei diesem Prinzip ist ja, ist bestechend, klar, ergibt Sinn. Aber du kannst es ja nie machen, weil das ist ja genau der Moment, der dann unweigerlich auf die Klasse zukommen wird.
Absolut.
Das ist ja scheiße.
Und also ich war der Glückliche und hatte den ersten Termin. Und ja, ich hatte ja mehr oder weniger, musste ich meinem Ruf ja auch so ein bisschen gerecht werden und bin natürlich komplett routiniert, absolut unvorbereitet nach 2 Jahren in diese Prüfung gegangen. Dazu muss man sagen, hatte ich natürlich auch irgendwie dann den Vorteil, ich war sehr schnell durch mit den Prüfungen. Ich war als Erster, ich hatte einen sehr frühen Prüfungstag und also Prüfungsdatum und war dann schon durch mit allen meinen Prüfungen, mit ein paar wenigen. Und das hieß natürlich, ey, mega cool, ich bin durch, ich habe alles fertig. Da kann man natürlich feiern auf dem Schulparkplatz. Mega gut, habe ich natürlich in dem Moment gedacht. Vorbereitung, die Prüfung generell verlief dann für meine Verhältnisse eigentlich ganz gut. Also ich habe relativ schnell Sicherheit gewonnen, weil ich so ein paar ganz low-hanging fruits konnte ich einfach beantworten. Und dann habe ich ab dem Moment schon gedacht, okay, also die werden mich jetzt nicht durchfallen lassen. Irgendwie einen Punkt werde ich bekommen.
Haben Sie dir dann auch so Lutz-Fragen gestellt? So, okay, was essen Schafe?
Wie heißt du? Ja. Wie hast du heute Morgen hergefunden? Nee, also ich hatte wirklich immer Sicherheit gewonnen. Ich hatte Oberwasser. Also ich war on fire.
Vielleicht werde ich doch Biologe.
Ja, ich konnte 3-4 Fragen wirklich mit einer, ja, ich hätte jetzt fast gesagt mit kompletter Sicherheit, aber es war eher mit kompletter Unsicherheit und immer mit so einem Fragezeichen, so Antwort gesagt und dann so Augen zusammengekniffen, Lehrer angeguckt, war das richtig? So ungefähr kann man sich das vorstellen, aber ich wusste ja, okay, die werden mich nicht durchfallen lassen. Dann war die auf der Vorstellungspart dieser Prüfung irgendwann zu Ende und es ging darum, dass ich vor die Tür ginge oder gehen sollte, damit die sich besprechen können, welche Note es dann wird. Und das war so ein sehr alter Bereich der Schule und so eine Klassenzimmertür, wo du halt ohne Probleme so eine Scheibe Brot mit daumendick belegten Käse, aber ganz easy hättest unter durchschieben können. Das heißt, ich habe einfach komplett jedes Wort gehört, was die besprochen haben. Unter anderem mein Biolehrer und 2-3 weitere Prüfer, die eben die Note vergeben wollten. Und ich hatte eine Lehrerin, die in im Prüfungsausschuss, sage ich mal, saß und ganz gnädig, ich küsse ihre Augen immer noch für diesen Versuch, gesagt hat, ja, das war ja jetzt auch nicht so ganz schlecht. Lass ihm doch irgendwie 4 Punkte geben, dann hat er 4 und dann hat er wirklich auch was erreicht und dann ist doch gut. Ich schon gedacht so, oh mein Gott, passiert das wirklich? Kriege ich ja jetzt wirklich 4 Punkte dafür raus? Das ist wirklich absolut, aber die Hoffnungen hielten genau 0,2 Sekunden, weil also Lehrer würden sagen, wie aus der Pistole geschossen, sagte nämlich mein Biolehrer. Auf gar keinen Fall. Also wirklich, so Instant-Reaktion war auf diesen Versuch dieser gnädigen Lehrerin wirklich so, auf gar keinen Fall, das können wir nicht machen. So völliges Entsetzen. Und ich fand das in dem Moment so konsequent von dem Lehrer, dass ich tatsächlich einfach wirklich vor der Tür stand und mir das Grinsen auch nicht verkneifen konnte, weil ich gedacht habe so, nee, ganz ehrlich, der war jetzt 4 Semester, 2 Jahre lang hatte das durchgezogen, warum sollte er mir jetzt Punkte schenken? Der hatte meinen Respekt auf jeden Fall in dem Moment, sage ich mal. Und am Ende waren es dann, glaube ich, irgendwie 2 Punkte. Ich hatte mein Abitur, konnte auf dem Parkplatz zu Wodka Gorbatschow und Orangensaft. Und dann war das Thema auch irgendwie durch. Und das war so ein Moment, ja, da habe ich wirklich gedacht, dass dieser Scheitern-Moment hat sich über 2 Jahre lang aufgebaut, aber dann wirklich, das war dann so die komplette Härte dieses Lehrers, auch so, ja, nee, 4 Punkte, auf gar keinen Fall, es bleibt bei 2 Punkten. Aber ja, ich hatte mein Abitur. Das heißt, das Scheitern war nicht das ganz Große, aber da habe ich dann wirklich gedacht, so, was machst du hier eigentlich in diesem Bio-Kurs und warum musst du diesen Kurs belegen?
Gab es jemals in dieser Geschichte von zum ersten Mal mit dieser Nebensitzerin zusammensitzen und sie dreht sich weg, weil du das nicht gemacht hast, bis hin zu, okay, du bist der Erste, der aufgerufen wird für die Prüfung, also laut Lehrerkollegium der Schlechteste der Klasse. Gab es da irgendwann mal einen Moment, wo du dachtest so, ey, das kann doch nicht sein, mich ärgert das oder mich macht das traurig oder so? Oder hast du das wirklich einfach so lässig hingenommen?
Ich fand das manchmal schon ein bisschen unfair. Das ist auch später dann so meine übergeordnete Frage, auf die wir dann noch eingehen können, dass wenig versucht wurde, mich da auch so irgendwie ein bisschen mit zu involvieren. Das war sehr stark dieses Friss oder Stirb. Entweder du machst jetzt hier genau so mit und bleibst am Ball oder du bist halt nicht Teil dieser Gruppe und bleibst halt hinten dran. Das fand ich in dem Moment schon unfair, auch wenn ich es natürlich irgendwie verstehen konnte, weil ey, so eine Klasse, da sind 30 Schüler, du kannst ja nicht jeden irgendwie einzeln pampern und betreuen. Und ich habe das mein Schicksal relativ schnell akzeptiert, als dann die ersten Klausuren kamen und ich halt einfach wusste, okay, das, was ich jetzt hier einfach schon verpasst habe, das hole ich eh nicht mehr auf und habe mich dann halt irgendwie da so durchgekämpft. Aber ja, unfair fand ich das schon an der einen oder anderen Stelle, dass wenig unternommen wurde, noch irgendwie zu versuchen, dass ich da noch was schaffe.
Aber jetzt mal böse nachgefragt. Also es klang jetzt nicht so, als wolltest du auch einfach gut darin sein.
Nee, wollte ich auch nicht.
Also, dann, aber es ist unfair.
Also es ist total unfair, dass ich keinen Bock habe.
Ja, genau.
Ja, nee. Also es war wirklich dieses, wie man in dem Alter ist. So, also ich war, glaube ich, immer noch sehr stark in der Trotzphase und einfach gedacht so, ja, keiner hilft mir und ich bin hier der arme Schüler. Aber ich habe halt auch wirklich nichts gemacht außer Unsinn. Und dann ab dem Zeitpunkt, als ich dann auch irgendwie 18 war und mir die eigenen Entschuldigungen schreiben konnte, bin ich halt das ein oder andere Mal auch entschuldigt ferngeblieben.
Nein, wirklich?
Ja, klar. Also konntest du dir ja einfach mit 18 die eigenen Entschuldigungen schreiben. Und dann habe ich einfach nur geschrieben, Lutz konnte am Unterricht nicht teilnehmen, habe das selber unterschrieben. Und dann war gut. Solange du mehr als 50% da warst, war ja okay. Da habe ich dann noch das ein oder andere Mal bin ich einfach ferngeblieben, weil ich wusste, okay, das bringt jetzt eh nicht mehr so viel. Aber das hast du schon ganz gut erkannt, dass ich auch wenig wollte. Also unfair war es in dem Sinne eigentlich nicht, auch wenn ich das so empfunden habe.
Das ist richtig lustig. Also wir werden, glaube ich, in der Schule niemals beieinander gestanden, weil ich war einer von denen, auch vorher, als ich dich gefragt habe, in welcher Reihe du so gerne gesessen bist, in meiner Reaktion begründete sich daraus, ich war jemand, der immer in der zweiten Reihe saß. Eigentlich wäre ich auch gerne in der ersten Reihe gesessen. Da dachte ich mir, okay, damit stelle ich mich komplett an den sozialen Rand dieser Klasse, wenn ich in die erste Reihe gehe. Zweite Reihe, aber im Geiste eigentlich erste. Und Bio, gut, vergleichbares Beispiel, das habe ich ja auch gewählt im Abitur. Und hatte das dann und ich wollte richtig gut darin sein und kam irgendwann an so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht über die, was waren das, so 12 Punkte drüber. Und ich habe, das ist schon sehr viel, das passt schon alles, aber ich habe mir damals gedacht, es kann noch nicht sein, ich sitze hier und wirklich, die Informationen stehen da vorne, Tageslichtprojektor und was, Handouts werden ausgeteilt, Prüfungsvorbereitung. Und ich saß da und dachte mir, egal wie ich mich anstrenge, ich komme nicht über diese 12 Punkte. Und dann saß so in der ersten, zweiten Reihe, in meinem Umfeld, saßen dann Schülerinnen, die waren so gut in Bio. Die waren 14, 15 Punkte bei jeder Klausur. Und ich habe mir bei jeder Klausur gedacht, als ich die abgegeben habe, okay, das ist es. Das ist die 14, 15 Punkte Klausur. Die Klausur, mit der ich aufsteigen werde in diesen hochbewerteten Olymp, dass ich mit denen am Marmortisch sitzen und speisen kann, gedanklich. Ich habe es geschafft. Und dann gab es die Klassen einmal zurück und dann war es irgendwie doch nur 11 oder 12. Und ich habe es nicht geschafft, nie geschafft. Und ich habe auch dann, ähnlich wie du, einen Punkt erreicht, wo ich mir dachte, sag mal, die wollen mich doch klein halten. Die wollen mich doch klein halten. Das ist doch eine Verschwörung. Das kann doch nicht sein. Das ist dann so eine Teenager-Denke, dass man dann wirklich so denkt, die Welt steht gegen mich. Da habe ich mir gedacht, jetzt erst recht. Jetzt werde ich Biologe. Die können mein Talent nicht klein halten. So saß ich dann in der zweiten Reihe und dachte mir, es kann doch nicht sein. Und da war ich auch dann frustriert. Und das ist eine Frustration, die habe ich nie irgendwie klären können, wie auch, weil es mir nie gelungen ist, diese Menschen einzuholen. Das war, ich saß da wirklich und dachte mir, es kann doch nicht sein. Also liebt der Lehrer die? Also, oder sind die wirklich so gut? Was ist die Erklärung dafür? Ich habe es nicht verstanden. Stelle sie heraus übrigens, alle, von denen ich gerade erzählt habe, die wurden später Medizinerinnen. Also es scheint wohl was dran gewesen zu sein, dass sie wirklich gut waren. Aber trotzdem, ich habe es nie verstanden. Da fühlte ich mich auch ungerecht behandelt. Ich begriff es einfach nicht.
Ja, kann ich gut verstehen, auch wenn das natürlich bei Naturwissenschaften sehr unbegründet ist, weil da gibt es ja klare Antworten. Ja. Also wenn das jetzt in Deutsch passiert und der Lehrer oder die Lehrerin einfach dir jedes Mal eine 3 plus gibt, obwohl du denkst, okay, Goethe, Entschuldigung, weil da kann man natürlich sehr viel interpretieren, auch wenn natürlich der Rahmen, wie man die Noten festlegt, das macht man ja vorher und dann guckt man einfach nur, okay, was wurde erwähnt, was wurde nicht erwähnt. Das heißt, es ist schon irgendwie ein Muster. Trotzdem ist das natürlich in Deutsch deutlich weicher, was der Lehrer oder die Lehrerin hören will, als im Vergleich zu Bio, Mathe, Physik, wo es halt einfach eindeutig irgendwie, es gibt eine Formel, es gibt ein Ergebnis, es gibt eine Antwort. Aber mir wäre es trotzdem genauso gegangen. Das ist völlig egal. Ich hätte mich trotzdem unfair behandelt gefühlt, weil in diesem Alter habe ich noch nicht diese Weitsicht gehabt, dass es vielleicht auch einfach dann genau das Ergebnis ist, was ich erzielt habe und das fair ist. Das wollte ich nicht akzeptieren. Das lag nicht an mir.
Diese Erfahrung, die du da beschrieben hast, bei mir war es tatsächlich Mathematik, um das noch hinzuzufügen, da habe ich sehr früh gemerkt in meiner Schullaufbahn, ich glaube schon in der 3. Klasse, wo alle noch in Mathe eine 1 und eine 2 hatten, da kippelte meine 2 schon. Also von Anfang an war klar, das ist nicht meine Welt. Ich habe es natürlich versucht eine Weile, auch auf elterlichen Druck, aber ich habe das nie geschafft und ab der 7. Klasse schon war ich regelmäßig ein 4er und 5er in Mathematik. Es war einfach nicht, und dann stellte sich ja auch heraus, dass Mathematik ja auch immer schwieriger wird und irgendwann nicht mehr nur Zahlen da stehen, sondern auch Buchstaben und Symbole, die ich aus Symbole, die ich aus meiner Altgriechisch AG kannte, tauchten plötzlich in meiner Mathe-Klausur auf. Und dachte mir, Leute, ich bin hier, um zu berechnen, wie viel Eier Fritz hat am Sonntag und nicht, um die Lösung für irgendwelche Gleichungen zu finden. Das war schlimm. Und dann hatte ich eine Mathematiklehrerin und das war eigentlich schon furchtbar. Ihr Nachname war eine Matheaufgabe in sich. Sie hieß nämlich Siebenmark. Also vor 7 Mark, lebt mittlerweile nicht mehr, deswegen kann ich hier leaken, 7 Mark, und dann, das heißt, ihren Nachnamen habe ich schon nicht verstanden. Hold for Gelächter, alles klar, ich hoffe, ihr habt alle da draußen gerade gelacht.
Ja. Ich hatte ein bisschen gehofft, sie heißt binomische Formel oder Satz des Pythagoras.
Auch
das wäre irgendwie cooler gewesen.
Stark, sehr.
Da hört es auch dann schon auf. Das ist so das Level, so 7., 8. Klasse, ab dann war nicht mehr viel zu holen bei mir im Bereich Mathematik. Was warst du denn insgesamt für einen Schüler? Wenn du sagst, so Bio, 12 Punkte, das war mir nicht genug. Warst du ein guter Schüler insgesamt?
Das hängt auch mit der Mathe-Geschichte zusammen. Das Ding war, Mathe war meine wirklich allergrößte Schwäche. Die hat alles runtergezogen. In allen Fächern war ich immer irgendwo auf einer 2 oder in diesem einsamen Bereich. Ich habe auch richtig gerne, also auch einfach gelernt. Ich war auch super ehrgeizig. Ich habe mich immer mit anderen gerne gemessen und war auch echt frustriert, wenn ich dann nicht so gut war. Und also es war auch wirklich, aber auch nie gewagt, mich krank zu schreiben, irgendwie so mit selbstgeschriebenem Zettelchen oder so. Bin da immer hingegangen und Mathe hat mich runtergerissen. Und es war so schlimm, dass die Frau Siebenmark, die hat immer schon im Gang gelacht, wenn sie mich gesehen hat. Und das muss man sich
gemein.
Nur vorstellen. Ja, ja. Aber nicht so gehässig, sondern als würde ihr einfallen, ach ja, er ist so ein netter Kerl, aber er wird es niemals schaffen, so etwa. Also das war dieses Lachen so, auch seltsam, aber immerhin nicht das ganz schlimm gehässige. Und dann mein Mathe-Abi, und das führt mich zu deiner Frage, mein Mathe-Abi war dann eines, da habe ich es dann aufgegeben. Da habe ich dann vorher ironischerweise mir ausgerechnet, okay, mein Ziel ist besser zu werden im Abischnitt als meine Schwester. Das war mein Ziel. Und wenn ich das schaffe, bin ich happy. Dann bin ich glücklich, dann ist das schon okay, weil ich wusste ja auch, Lutz, ich will ja Archäologie studieren. Das war mir ja da schon klar. Und Archäologie hat keinen NC, kein Numerus Clausus. Das heißt, ich komme auf jeden Fall weiter in meinem beruflichen Leben. Das ist schon in Ordnung. Das war eine große Erleichterung. Und hatte aber trotzdem diesen Ehrgeiz, besser als meine Schwester zu sein. Dann habe ich mir ausgerechnet, okay, angenommen, völlig irrsinniger Fall, ich hätte Mathe-Abitur, 0 Punkte. Nehmen wir einfach mal Worst Case an. Was würde passieren? Haben wir ausgerechnet, tatsächlich kam ein Schnitt heraus, der besser war als bei meiner Schwester. Und in diesem Moment, als ich das realisiert hatte, fiel wirklich der letzte Widerstand. Das ist so wie der Moment von Herr der Ringe 2, als Helms Klammauer gesprengt wird. Alle haben die Hoffnung aufgegeben. Jetzt war klar, okay, Also, die Bösen haben gewonnen, das wird nichts mehr. Und das war mein Mauersprung quasi, weil dann war mir klar, okay, jetzt ist es mir vollkommen schnurz. Ich habe auch keinen persönlichen Ehrgeiz mehr. Und dann, jetzt wird es wieder unangenehm für uns alle, da müssen wir jetzt kurz durch. Wieder Teenager-Coolness, kleine Anekdote. Ging dann zum Mathe-Abitur und wir hatten da so Formelsammlungen. Ne? In der Oberstufe hat man dann Formelsammlungen, wo so grundlegende Formeln drin stehen so und geometrische Muster, was weißt du nicht. Und dann bin ich da hingegangen und habe damals zum Mathe-Abitur, ne, großer Tag für alle, die Aufregung war gigantisch bei allen, habe ich statt Formelsammlung Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King mitgenommen. Hab gesagt, ich brauche keine Formelsammlung. Und dann habe ich mich in die Turnhalle da reingesetzt mit 300 Leuten und habe demonstrativ in deutscher Übersetzung Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere gelesen, weil ich einfach allen demonstrieren wollte, wie egal mir das ist und habe dann tatsächlich auch 0 Punkte im Mathe-Abi geschrieben und wie berechnet, zum Glück war diese Rechnung korrekt, Mathe, also Abi trotzdem bekommen, ich habe die Einladung bekommen, noch ein mündliches Abi zu machen in Mathe, um irgendwie auf einen Punkt zu kommen, habe ich abgelehnt.
Nee, danke.
Nee, brauche ich nicht. Und dann, das war's, das war die Geschichte, auf eine Weise finde ich es ganz gut, rückblickend, weil ich ja, also wenn man das jetzt so deuten möchte, ich habe ja zu mir gestanden, habe mich nicht verbogen fürs Lehrsystem, habe gesagt, ja, nö, ist nicht meins, aber die Nobel. Art, wie ich es gemacht habe, ne, also ist jetzt keine Geschichte, wo ich jetzt Sympathien mitgewinne, naja, ist jedenfalls so passiert, das ist die Geschichte, ich kann nachempfinden, wie du dich im Bio gefühlt hast.
Ja, und das bringt mich auch ein bisschen näher zu meinem übergeordneten Thema, weil du hast gerade schon gesagt, du hattest eigentlich nur Konkurrenzkampf mit deiner eigenen Schwester und das passt ja irgendwie auch ganz gut zu diesem Schulsystem, wie es, also da hat sich sicherlich auch hoffentlich was getan, aber dass es ja wirklich sehr stark auf diesem Leistungsprinzip ist und alles wird mit Noten versehen und es ist am besten noch Frontalunterricht, du hörst eigentlich nur zu und dann musst du irgendwie wieder aufschreiben und wiedergeben, was du da gelernt hast. Und wie viele Schülerinnen, die eigentlich total gut sind, weil das würde ich jetzt im Nachhinein, Schule ist jetzt schon ein bisschen her bei mir, aber ich würde sagen, ich bin ja nicht dumm. Das würde ich jetzt, da so weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, ich bin nicht blöd, aber dass ich wirklich innerhalb der Schulzeit, ja, es hing auch mit Motivation zu tun, hatte auch mit Motivation etwas zu tun, aber auch damit, dass der Rahmen gar nicht dafür vorgesehen war, irgendwie auch nur in irgendeiner Art und Weise mein Potenzial, was ich vielleicht da schon gehabt hätte oder gehabt habe, auszuschöpfen oder zu fördern, weil ich als Schüler halt mit diesem Frontalunterricht, und das war ein sehr großer Teil meiner Schulzeit, auch wenn es Gruppenarbeiten teilweise gab, damit bin ich einfach überhaupt nicht zurechtgekommen. Und ich war genau in den Schulfächern, wo man häufiger mal Gruppenarbeiten gemacht hat, da war ich ein guter Schüler. Also ich habe insgesamt irgendwie ein 3-3er Abi gemacht, was mehr als mittelmäßig und unterdurchschnittlich ist. Aber trotzdem in den Fächern, für die ich A, ein gewisses Interesse hatte und B, der Rahmen gegeben war, eben nicht einfach nur zuzuhören, sondern selber Dinge zu arbeiten, da hatte ich nie Probleme, da war ich immer ein okayer bis guter Schüler und das hat mir sogar auch Spaß gemacht. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, also wie viele Leute eigentlich durchs Raster fallen, wie ich würde ich auch sagen würde, dass ich auch eben durchs Raster gefallen bin, weil ich mit dieser Art für des Unterrichts nicht gut zurechtgekommen bin und gleichzeitig, wie viele Leute dann auch mit so einem blöden Gefühl aus dieser Schulzeit gehen, voller Druck, Versagensängste und dann auch insgesamt eine schlechte Erinnerung in Bezug auf Bildung. Weil für mich war Bildung, jemand stellt sich 90 Minuten dahin, erzählt mir was und ich muss dann irgendwann 3 Wochen später muss ich aufschreiben, was ich da gelernt habe und hatte eine total negative Assoziation mit dem ganzen Bildungssystem, wie wir es in Deutschland haben. Wie hast du das denn insgesamt empfunden während deiner Schulzeit?
Also ich habe, vielleicht muss ich so rum anfangen. Ich habe damals mich schon immer so ein bisschen gefragt, wie sinnvoll das ist, vor allem in meinen Leidenschaftsfächern, wo ich quasi schon mehr Übersicht auch außerhalb des Unterrichts hatte, vor allem Geschichte und vor allem Deutsch. Das waren einfach Dinge, da habe ich mich auch privat so viel mit auseinandergesetzt und so viel Zeit reingesteckt, wo ich mich im Unterricht fragte, wie sinnvoll ist es wirklich, wahrheitsbasiert quasi zu lernen, also faktenorientiert. Das heißt, Geschichte, Jahreszahlen auswendig lernen, Deutsch, formalistischen Aufbau von einem Essay auswendig lernen. Wo ich mich immer gefragt habe, wäre es nicht sinnvoller, und die Antwort darauf ist ja, glaube ich, da wird sich auch niemand irgendwie, glaube ich, dagegen stellen, sinnvoller, nachdenken zu lernen, also zu, Problemlösung zu lernen und nicht die Antworten auswendig zu lernen, sondern zu begreifen, wie man Probleme angeht, wie Geschichte in komplexen Zusammenhängen zusammensteht, wie man ein Gedicht analysieren kann außerhalb von Formalien. Das waren, glaube ich, Fähigkeiten, die ich mir damals schon gewünscht hätte, dass man das viel besser schulen würde. Gleichzeitig habe ich damals ja auch und heute sehe ich ja auch, man braucht ein System, um irgendwie Schülerinnen und Schüler bewerten zu können und das läuft dann eben auf die einfachste Möglichkeit, nämlich die Noten hinaus. Aber, und jetzt kommt der Punkt, ich finde, alles ist noch viel absurder geworden. Also dieses Konstrukt-Schulsystem so aufrechtzuerhalten, wie es ist, wo ich ja damals schon gedacht habe, also Leute, ist das wirklich so sinnvoll? Jetzt ist es ja noch absurder, weil, Lutz, heute kannst du ja einfach in deinem Alltag an all die Informationen rangehen, die wir noch damals auswendig gelernt haben. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Damals hatten wir Handys, ja, aber da gab es auch eine Taste für Internet. Aber wenn du auf die Internet-Taste gegangen bist, war deine ganze Familie für 4 Generationen verschuldet, weil dann öffnete sich wirklich in Sekunden erstmal gar nichts.
8 Euro.
8 Euro. Und dann hat es erstmal gedauert, bis da irgendwas passiert. Und Internet war mit anderen Worten einfach nicht omnipräsent und vor allem nicht so easy benutzbar. Dann konnte man sich noch vorstellen, okay, ist schon nicht verkehrt, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Satz im Kopf ausrechnen kann. Es wird schon irgendwie sicherlich mal hilfreich sein. Oder Prozentrechnung. Ey, ohne Witz, heute, ich bin selbstständig berufstätig, meine Prozenten bei meinen Rechnungen, die rechne ich mit einem Online-Tool aus zur Sicherheit. Wo ich mir damals niemals vorstellen konnte, dass sowas mal technologisch möglich ist, sitze ich heute da und brauche das nicht. Ich verstehe schon, dass es sinnvoll ist, ne, so ein Grundwissen einfach über Dinge zu haben, dass man grundlegende Strukturen und all das versteht, aber so viele Dinge können heute so einfach recherchiert und erfahren werden, dass es dann umso wichtiger ist, dass die Schule einem beibringt, kritisch mit Informationen umzugehen, beizubringen, wie man mit diesen Informationen umgeht, wie man die einordnet, wie man die interpretiert. Und das passiert ja nicht. Und das finde ich so abgefahren, dass Schule vielleicht mit Ausnahmefächern und womöglich auch Ausnahmelehrerinnen und Lehrern immer noch faktenbasiert unterrichtet und abfragt, wobei man ja mittlerweile längst diese Fakten auch einfach selbst recherchieren und organisieren kann und wo man eigentlich lernen sollte, finde ich, mit diesen Informationen kritisch umzugehen und die in einen größeren Kontext zu setzen. Also ich kann natürlich jetzt nachschauen, wann war die wichtigste Schlacht von Alexander dem Großen? Easy. Kann ich mir nachgucken, muss ich nicht auswendig lernen. Aber was ich im Internet nicht so einfach lesen kann, ist, wow, warum war diese Schlacht im Gesamtkontext so wichtig? Kann ich das mir irgendwie gemeinsam erarbeiten mit den Quellen, die ich habe? Und das müsste eine Schule eigentlich beibringen. Aber das fordert dann auch, um das Referat zu einem Ende zu bringen, auch natürlich ganz andere Kompetenzen vom Lehrpersonal, wo ich dann auch wieder realistisch sehe, wie knochenhart dieser Job ist, wie überfordert so viele Lehrerinnen und Lehrer auch wegen der Zusammensetzung der Klassen sind, die entweder zu groß sind, wo Schülerinnen und Schüler mit Sprachbarrieren zu kämpfen haben oder vielleicht sogar noch schlimmer, habe ich in meinem Umfeld jetzt neulich erst wieder frisch erfahren, wo Lehrerinnen und Lehrer schon in der Grundschule mit traumatisierten Kindern zu tun haben und die dafür ja gar nicht ausgebildet wurden. An der Uni lernst du ja nicht, mit traumatisierten Schülerinnen und Schülern umzugehen, wenn die aus Kriegsgebieten oder so kommen. Das heißt, also auch an diesem Ende kann ich jetzt nicht hier einfach sagen, so, also, liebe Lehrerinnen und Lehrer, halt, reißt euch mal am Riemen. Nö, auch die kämpfen quasi auf dem letzten Grund, den sie da haben. Also es ist schwierig, es ist komplex.
Ja, ich habe mich gerade sehr in mein bildungswissenschaftliches Studium zurückversetzt gefühlt, weil das sind natürlich genau die Themen, die du da auch lernst, weshalb ich ja auch das einigermaßen gut bewerten kann, warum bei mir das in der Schulzeit nicht so erfolgreich war, weil das sind eben genau die Themen, dass gerade jetzt auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz, wo du einfach sagen kannst, ja okay, ich soll jetzt für morgen ein Schulreferat vorbereiten oder einen Aufsatz schreiben zu einem Thema, ja, da hackst du 2 Sätze ein in ChatGPT und sagst, schreib mir mal einen Aufsatz für die Niveau 9. Klasse zum Thema Prager Fenstersturz mit den und den Themen und dann hast du das innerhalb von einer Sekunde, hast du das Ergebnis und musst es einfach nur noch vortragen, ein bisschen umschreiben und deswegen ist es natürlich kompletter Quatsch eigentlich, dass du so faktenbasiert lernst, weil das habe ich auch in meiner Schulzeit erlebt, dass viele Leute konnten einfach sehr, sehr gut auswendig lernen. Und das heißt nicht, dass die jetzt irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, hey, ich bin eigentlich viel schlauer als die, weil ich verstehe ja den Zusammenhang, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber dass deren Lernverhalten viel stärker belohnt wurde als meins. Wenn ich jetzt sage, ich war immer schon Geschichts- und Politik interessiert und das waren auch automatisch Fächer, in denen ich ganz gut war. Und ich konnte mich da sehr gut an Diskussionen beteiligen, weil ich das so in meinem Umfeld oder auch dann über die Dinge, die ich konsumiert habe, Zeitungen oder Nachrichten, konnte ich da mitreden und Dinge vielleicht auch verstehen, warum das so passiert ist, während andere aber dann eben wussten, wann, an welchem Datum das genau war und wer was genau gesagt und gemacht hat. Da hatte ich halt keine Ahnung, weil ich es nicht gelernt habe, weil ich keinen Bock hatte, auswendig zu lernen. Und da würde ich jetzt sagen, dass meine Art und Weise, die Dinge dann zu lernen, auf jeden Fall eine nachhaltigere ist, weil du dann halt Themen wirklich verstehst in der Komplexität, weil ja, ob da jetzt irgendwie irgendwas gestürmt wurde in der Französischen Revolution, an welchem Tag das passiert ist, ist eigentlich relativ egal, ob das 50 Tage vorher oder später passiert ist, sondern was dann daraus für Konsequenzen entstanden sind. Das ist ja irgendwie das Entscheidende. Und das, den Punkt, den du auch gesagt hast, ja, da hängt halt sehr, sehr viel dran, A, dass die Lehrer halt gar nicht richtig ausgebildet sind für das, was sie leisten müssen und du eigentlich pro Klasse irgendwie noch einen Pädagogen brauchst, der sich nur um die individuellen Sorgen und Probleme der Schüler und Schülerinnen kümmert. Und ja, dass gleichzeitig halt das Schulsystem nicht darauf ausgelegt ist, weil wenn du halt drei Schüler oder Klassen mit 30 SchülerInnen hast, dann funktioniert das halt nicht auf die Art und Weise, weil am einfachsten, genauso wie auch in der Uni, warum gibt es so viele Vorlesungen? Ja, weil du da halt 300 Leute mit einer Person abfrühstücken kannst. So, es ist halt am Ende auch irgendwie immer noch eine Kostenfrage. Und deswegen, ja, dieses ganze Thema ist sehr, sehr komplex und deswegen werden wir das hier heute zum Glück, oder nicht zum Glück, sondern sehr wahrscheinlich werden wir das nicht lösen.
War mein Anspruch, aber
die war Lösung auch zu eigentlich, finden, ne? Ja, zumindest Lösungsansätze. Also wir haben ja schon mal die Probleme, haben wir schon mal ganz gut elaboriert, woran es dir liegen hat, zumindest bei mir und vielleicht auch bei dir. Aber ja, das ist wirklich, da könnten wir noch einen extra Podcast zu machen, einfach nur, um uns darüber auszutauschen. Aber ich glaube, für heute, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen.
Und weißt du, was ich so schade finde? Als ich dann studiert habe, ich hatte ja das Bild vom Studium, wie es eigentlich noch zu Magisterzeiten der Fall war. Das heißt, man geht in die Uni. Weißt du, du hast so deine Sturm- und Drangkleidung jetzt an, so Gamaschen und so eine Stoffhose und so ein Monokel und so, und sagst du so.
Was genau sind Gamaschen?
Also, ne, so Sturm und Drang, so Wärterfiguren, so Goethe und sowas. Und dann war meine Vorstellung, du setzt dich dann da auf die Uni-Innenhofwiese, ne? Und guckst einfach so den Schmetterlingen zu und hältst dann so eine Hand so an die Stirn und sagst so, diese Welt. Und dann schreibst du ein Gedicht. So, das ist so meine Vorstellung gewesen. So wirklich so, man lustwandelt durch die Anfang 20er Jahre des eigenen Lebens und lässt einfach, man lernt einfach mal auch stehen zu bleiben und zu gucken und Interessen zu entwickeln. Einfach so ganz auch romantisch verträumt, so einfach so ein bisschen, ne, so ein bisschen so vor sich hin zu studieren. Das ist ja das alte Studienbild, was ja auch oft aufgezogen wurde, aber da steckt ja auch ein wahrer Kern, dass man auch einfach als Mensch erstmal Zeit bekam zu reifen und auch erstmal zu studieren und auch verschiedene Fächer ausprobieren. So, dann ging ich zur Schule und da hieß es so, Bachelor, Leute, ihr macht doch jetzt einen Stundenplan. Jeden Tag 8 Stunden Uni und dann noch eine Nachbereitung und Vorbereitung für den nächsten Blog-Seminar. Ich dachte, wow.
Credits.
Sorry, ich wollte auf den Innenhof und Schmetterlinge angucken. Ich wusste nicht, dass ich heute von 9 bis 19 Uhr in der Uni sitzen muss. Und das war hart, aber zum Glück immerhin, zum einen, einfach nur, weil ich dann dickköpfig war, habe ich das trotzdem so gemacht. Ich habe, glaube ich, 4-5 Mal die Nebenfächer gewechselt, einfach nur, um dieses System auszutricksen. Letztendlich hat mich das System dann ausgetrickst, aber das ist eine andere Geschichte. Um das System auszutricksen und in alle möglichen Nebenfächer reinzugucken. Ich habe Kunstgeschichte 2 Semester studiert, ich habe Ethnologie 1 Semester studiert, ich habe Soziologie 1 Semester studiert. Einfach nur, ich wollte halt verschiedene Dinge angucken. Warum soll ich denn jetzt wie in der Schule schon wieder sagen, das sind meine Schwerpunktfächer? Ist doch Quatsch. Nur Archäologie war das eine. Aber zum anderen, und da war ich auch dann sehr froh, das Studium in der Archäologie war zum Glück vieles von dem, was ich gerade beschrieben hatte, viel, was ich auch mir in der Schule dann gewünscht hätte, viel sowas wie, okay Leute, Bestimmungsübung, antike Porträts, wir gehen jetzt eine Stunde lang in die Abgusssammlung, wo ganz viele so Abgüsse von Statuen und sowas stehen und gucken uns die einfach mal an. Wir lassen uns einfach mal auf uns wirken und entwickeln, und das sind Sätze, die du im Bildungssystem ja kaum kennst, und entwickeln ein Gefühl für die Materie. Ohne Arbeitsanweisung, einfach nur geht dahin, sucht euch eine Statue aus und schaut die einfach mal an. Guckt euch das an, was fällt euch auf, wenn ihr wollt, macht euch Notizen, einfach so ein Gefühl entwickeln. Das war so toll, ey, das war toll. Aber das, wie gesagt, Bachelorstudium und so, ey, also das war ein Fehler, glaube ich. Das war nicht cool.
Ja, da sehe ich ganz genauso. Bei mir war es auch eine ganz bewusste Entscheidung, dann auch nicht noch im Master zu studieren, weil ich habe ja auch relativ spät dann erst angefangen zu studieren mit 27 und hatte zum Glück dann schon eine gewisse Reife, die ich als Schüler nicht hatte, mich wirklich selber zu organisieren und selber auch Dinge zu lernen und wirklich auch immer hinzugehen, weil ich irgendwie das mich wirklich interessiert hat. Also es war dann zum Glück eine ganz bewusste Entscheidung, dieses Studium nochmal anzugehen und nicht mit Anfang 20 so, oh Gott, ja, ich muss irgendwas machen, ich mach mal das, sondern da hatte ich einen ganz anderen Fokus darauf, was ich da erreichen wollte. Und Erziehungs- und Bildungswissenschaft, die sind natürlich an der Quelle. Die wissen ja eigentlich, wie man richtig lernt. Und trotzdem sind die in diesen Studiengang, weil es halt einfach nicht so finanziert ist, dass du das leisten kannst, in kleineren Gruppen zu studieren, Seminare für jedes Thema zu bearbeiten, damit du wirklich in den Austausch kommst. Auch dort, erste Veranstaltung, die ich besuche, Audimax Uni Hamburg, 500 Leute zusammen mit den Lehramtsstudenten und dann sitzt du da, Erziehungswissenschaft 101 und dann hörst du dazu, wie einer redet und ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, ich sitze doch jetzt hier wieder in der Schule. Das ist zum Glück dann besser geworden und die meisten Formate waren dann wirklich in Seminarform, beziehungsweise es gab eine Vorlesung und dazu noch ein Seminar passend zur Vorlesung, um dann wirklich in kleineren Gruppen zu arbeiten. Aber wie oft hängt es auch irgendwie einfach nur am Geld, weil ein Studiengang wie Erziehungs- und Bildungswissenschaft, die wissen ganz genau, wie man am besten lernt, weil damit haben die sich sehr lange schon auseinandergesetzt, auch wenn dieser ganze Studiengang noch gar nicht so alt ist. Der wurde erst in den, ich glaube, Anfang 70er Jahren wurde der erst entwickelt. Ja. Vorher hat man einfach eher so ein bisschen sich drauf verlassen, irgendwie. Man lernt das schon, wenn man einfach sich die Sachen nur oft genug durchliest. Und ja, auch da scheitert es dann einfach wirklich am Finanziellen, weil du halt die ganzen Studierenden gar nicht durchbekommst und für alle Lehrverantwortliche hast, weil mit den Lehramtsstudenten waren das, glaube ich, pro Semester fangen da irgendwie 1500 Leute an. Also irgendwie 500 Leute Erziehungs- und Bildungswissenschaft und dann halt noch die ganzen Lehrämtler. Das heißt, wie willst du das machen? Du hast gar nicht so viel Räume in der Uni Hamburg, dass du sagen kannst, so hier, ihr kriegt jetzt alle euren kleinen Seminarraum und jetzt lernt ihr mal für euch und könnt euch austauschen und in Diskussion gehen. Ja, auch da habe ich mich dann wiedergefunden in einem riesen Hörsaal. Es ist kein einfaches Thema, dass man jetzt einfach mal sagt, wir stellen das jetzt um und dann ist alles damit getan, weil ja, da hängt halt eben ein sehr, sehr langer Rattenschwanz dran, was man alles für Maßnahmen treffen würde. Aber um das nochmal auf deine Aussage auch zurückzukommen mit dem Bachelor, dass das keine gute Idee war, das umzustellen, das würde ich auch sagen, weil ich habe ein paar Bekannte in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die hatten noch das Glück, auf Diplom zu studieren, wo du dann ja genau das, was du gerade gesagt hast, da hast du die Möglichkeit, genau das zu machen. Du hast zwar ein übergeordnetes Thema, kannst dir aber aus allen Bereichen deine Themen dazu suchen, die dich interessieren. Und das ist dann wirklich dieser Bildungsgedanke, so wie er eigentlich sein sollte. Intrinsisch motiviert, was interessiert dich wirklich? Und dann bist du vielleicht nicht diese perfekt ausgebildete Arbeitskraft, die eigentlich nur darauf wartet, endlich in die Wirtschaft zu dürfen. Aber du hast dich irgendwie 7, 8 Jahre, vielleicht auch länger, weil Diplom, da kannst du ja unlimited Zeit mit verbringen, hast dich halt schon so stark auf einen gewissen Bereich vielleicht spezialisiert, dass sich daraus auch ein gewisser Beruf schon herauskristallisiert hat und du nicht nach so einem Bachelor, der sehr breit ist und du irgendwie von allem so die Grundlagen hast, aber nicht so richtig kannst und dann eigentlich erstmal gucken musst, okay, was will ich jetzt eigentlich damit machen?
Es ist halt ganz klar der Schwerpunkt natürlich erkennbar, dieses Bachelorstudium und Masterstudium, die Idee, möglichst schnell die Leute aus der Uni in die Wirtschaft dann, wie du gesagt hast, eben reinzubringen. Das ist halt, finde ich, also für den Ursprungsgedanken der Universität und der akademischen Welt total entgegensätzlich, wo es ja eigentlich darum ging, quasi sich, ne, wie gesagt, so als Mensch zu formen und sich zu entwickeln. Aber wenn du das jemandem erzählst, der FDP wählt, der lacht ja, der sagt ja, als Mensch formen, was ist das denn? Das ist ja gar nicht zu vermitteln. Das merkt man ja auch, ohne Witz, die Archäologen, das wusste ich nicht. Ich habe das dann erst über die Jahre erfahren, der archäologische Verband quasi, wo sich alle Archäologen Deutschlands zusammenschalten sozusagen, die haben einmal im Jahr eine Anhörung im Bundestag, wo die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Archäologischen Verbunds erklären muss, warum es sinnvoll ist, die Archäologie als Wissenschaft weiterhin zu fördern. Da geht einmal im Jahr, wie so zum Rapport, die Chefin oder der Chef von diesem Verbund in den Bundestag und muss eine Rede halten und sagen, hey, also, wo fange ich an? Vielen Dank für euer Geld. ich erkläre euch, warum Archäologie wichtig ist. Und das ist so abgefahren. Also, na klar sitzen da draußen Leute, die sich nicht dafür interessieren und sagen, wofür braucht man das? Aber das ist genauso, wofür braucht man Kunst? Wofür braucht man so viele andere Dinge in unserer Gesellschaft? Die gehören zum Menschsein dazu. Und dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, in der dann die Chefin oder der Chef da hingehen muss und sagen muss, also, Leute, bitte gebt uns weiterhin Geld, das ist super wichtig, das, was wir machen. Ja. Das ist abgefahren. Also, das muss ja, müssen, Industrien müssen das nicht machen.
Nee, und das ist ja auch, was ist das für ein Ansatz?
Ja, klar.
Also,
ja.
Wenn du dann argumentierst, was brauchen wir als Mensch wirklich?
Ja.
Was ist, also, da kriegst du ja, weil du 1000 Leute fragst, kriegst du 1000 unterschiedliche Antworten. Und wer legt dann fest, dass das eine, was vielleicht 100 Leute gut finden, aber 900 Leute nicht, ja, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Und dann werden die Leute halt einfach unglücklich. So, hä? Wir sind, also, das ist ja wirklich so diese Endstufe Kapitalismus, so, wir sind eigentlich nur eine Arbeitskraft. So, also, das habe ich ja noch nie gehört, dass wirklich Verantwortliche von Studiengängen sich rechtfertigen müssen, warum es diese Wissenschaft noch gibt.
Ja,
also,
ja. Und
was?
Und das, wie gesagt, es gibt Leute, die machen, glaube ich, Maßstäbe dann fest an, was bringt uns das finanziell als Land, als Gesellschaft. Klar,
natürlich.
Dann hat man natürlich Probleme, das irgendwie zu erklären, aber wir sind ja mehr als nur, was an Geld reinkommt. Also da passieren dann auch so wunderschöne Dinge im Rahmen dieses Archäologiestudiums, nur um dieses eine Beispiel noch zu nennen, weil eben dort dann in großen Teilen eine Atmosphäre auch geschafft wurde von, okay, wir wissen schon, ne, wir sind alle im Bachelor, aber wir lernen hier jetzt wirklich mehr als nur, wie man irgendwie dann Geld für Vaterland Deutschland reinbekommt, gab es dann so Symptome von dieser Art des Studiums, die zauberhaft waren und fast wie ein Märchen klingen, wenn ich davon erzähle. Da haben sich Studierende nach den großen offiziellen Veranstaltungen am Abend getroffen zu sogenannten Journal Clubs, wo es darum ging, interessante Aufsätze oder so gemeinsam zu lesen und drüber zu diskutieren. Da gab es keine Credits-Punkte für, da gab es keine Unileistung dafür. Man hat sich getroffen, na klar, auch mit einem Rotweinchen, ne, und ein paar Snacks und so, aber da saßen mit 20-Jährigen zusammen, die auch cool waren. Also nicht so Leute, wo du denkst, okay, die saßen auch alle in der ersten Reihe in der Schule. Da waren richtig coole Leute. Also ich war da dabei, das sollte doch Erklärung genug sein. Dann saßen dann die Leute dabei und haben dann Rotwein getrunken, Texte gelesen und einfach nur diskutiert. Und ich saß da manchmal und dachte mir, das ist es. Das ist der Sinn von diesem Studium, was ich hier gerade alles lerne. Nicht nur inhaltlich, sondern auch als Erfahrung mitbekomme. Wow, abgefahren. Und wenn du das einem Lehramtsstudenten erzählst oder was, die können es ja gar nicht glauben. Die können es ja nicht glauben.
Und das ist ja eigentlich so der Bildungsgedanke, wie er sein sollte, ne? Dass du das wirklich aus eigener Motivation dich mit etwas beschäftigst und auch immer wieder damit beschäftigst, dich mit Leuten dazu austauschst und wirklich guckst, gibt es eigentlich diese eine richtige Antwort oder ist es ein Gemisch aus verschiedenen Antworten, verschiedenen Bereichen und wie immer ist alles sehr komplex und es gibt nicht diese eine Antwort. Und wenn man das sogar freiwillig hinbekommt, dann ist es einfach nur ein Zeichen dafür, dass der Rahmen in dem Studium leider gar nicht vorhanden ist, um solche Diskussionen nicht zu erzwingen, aber zu fördern, dass das eben passiert, weil ich glaube, das sind die Momente in einem Studium, wo du wirklich was mitnimmst und wo du als Person wächst, wo du wirklich etwas verinnerlichst, wenn du nicht einfach nur einen Text liest und den für dich selber bewertest, sondern dich mit anderen dazu austauscht. Das ist wirklich dann genau diese Entwicklung, die du nimmst innerhalb eines Studiums. Und da ist leider immer nicht der Rahmen, nicht immer dafür gegeben und auch nicht die Zeit. Und das finde ich auch sehr, sehr schade. Und ich habe eben auch in einem Bereich studiert, wo das zum Glück noch sehr viel vorhanden ist, weil die eben wissen, dass das wichtig ist. Aber wenn ich dann von Kommilitonen oder von Menschen, die aus anderen Bereichen studiert haben, was ich da gehört habe, wie deren Studienalltag aussah. Ich habe erst Bio studiert, das habe ich abgebrochen. Erstes Semester, ich hatte 12 schriftliche Prüfungen und ich hatte keine Semesterferien, keine Freizeit, gar nichts, weil ich nur lernen musste. Und dann denkst du dir auch so, ja, okay, das ist ein wissenschaftliches Studium im Bereich der Naturwissenschaft. Da ist es auch wichtig, dass du gewisse Dinge weißt. Aber was bringt das denn, wenn die Leute eigentlich nach einem Semester schon sagen, ich will das nicht mehr. Eigentlich das, was mir am meisten Spaß bereitet, dieser Bereich, den habt ihr mir jetzt verdorben, weil ihr nichts anderes macht, außer mich zu prüfen und mir das Gefühl zu geben, ich bin nichts anderes außer eine Maschine, die auswendig lernen muss und wiedergeben muss, ohne mal so eine Diskussion zu gewissen Themen zu haben, um dort wirklich wachsen zu können und noch ein größeres Interesse zu entwickeln. Und das ist halt irgendwie so diese ganze Misere Bachelor, Master in a nutshell. Das hat für gewisse Studiengänge sicherlich Vorteile und auch im internationalen Vergleich, das vergleichbar zu machen, alles schön und gut. Aber der Studiengedanke grundsätzlich, der bleibt halt echt auf der Strecke. ja, das ist schade, wirklich, weil sowas wie, also ja, das klingt sehr nerdig, was ihr da gemacht habt und euch da getroffen habt, um wirklich sowas zu machen, aber warum macht man das, wenn, ja, weil im Studium keine Zeit oder kein Raum dafür war, und das ist ja total traurig, wenn da wirklich interessierte, heranwachsende Studenten und Studentinnen sich zusammentreffen müssen, weil der Rahmen in der Uni dafür nicht gegeben ist, also wie traurig ist das?
Ich freue mich, slightly related, aber ich freue mich richtig drauf. Eines Tages wird das ja wohl dann soweit sein, dass ich den allerersten Elternabend meines Kindes besuche. Und ich weiß jetzt schon, ich freue mich, ja, irgendwann in ferner Zukunft, werde ich dann auf diesen Geschichtslehrer oder die Geschichtslehrerin zu ihnen sagen, Mensch, wie machen Sie das eigentlich? Wie sieht Ihr Unterricht eigentlich aus? So ganz freundlich. Und ich weiß jetzt schon, die Person hat da gar keinen Bock drauf, nachvollziehbarerweise. Aber dieser Moment wird passieren. Ich freue mich so sehr drauf, einfach zu fragen, okay, und hier ist mein Vorschlag, liebe Lehrkraft, von einer Person, die sich damit nicht auskennt, so sollte Ihr Unterricht eigentlich aussehen. Das wird fantastisch.
Ja, sehr schön.
Ja. Naja.
Wollen wir zu meinem Satz kommen? Ich habe jetzt gerade schon mal versucht, mir das ein bisschen zurechtzulegen, was ich denn gelernt habe aus meiner mündlichen Abiturprüfung und der Misere, die sich so über 2 Jahre aufgebaut hat.
Okay, wir machen die lustige Musik an, die Bühne gehört dir.
Oh, Pressure. Ich leite es mir noch so ein bisschen her und dann sage ich, ab jetzt kommt der offizielle Satz.
Du parkst ja jetzt schon wieder rückwärts.
Ich park schon wieder rückwärts. Ich bin schon wieder richtig am Rotieren mit dem Lenkrad.
Die Musik läuft schon. Das ist alles jetzt schon wieder falsch.
Ohne Servolenkung. Ich würde sagen, es liegt nicht immer nur an einem selber, wenn man nicht die besten Ergebnisse erzielt, sondern manchmal ist es auch das Umfeld, was einen nicht richtig gut fördert und ja, also so eine Motivationssatz zum Schluss. Die Schule ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern da kommt noch ein bisschen was danach.
Weißt du, was ich mir wünsche? Jetzt schon ein Mixtape, wo all diese Sätze nach den Folgen aneinander geschnitten sind. Ich glaube, das wird ganz fantastisch.
Das wären tolle einzelne Sätze, die dann aber irgendwie doch aus 8 Sätzen bestehen.
Ja, genau.
Um das nochmal zusammenzufassen, ihr seid nicht schuld, sondern die Schule ist scheiße.
Unfair.
Die Schule ist blöd, das ist der Merksatz.
Toll, ich freue mich. Da haben wir es wieder geschafft, ne? Am Kreis geschlossen, wieder mal. Fast eine Stunde voller Weisheiten und schönen Erfahrungen, die irgendwie auch mit Hoppala zu tun hatten. Toll. War schön, Lutz. Es war richtig schön.
Ja, es hat mir Spaß gemacht und ich fand es auch schön zu hören, dass es dir innerhalb des Studiums ähnlich ging wie mir. Ja. Auch wenn wir so ein bisschen zeitversetzt studiert haben und du noch jünger warst und ich diese Erkenntnis erst deutlich später hatte und dann auch erst studiert habe, aber dass es uns da eigentlich sehr ähnlich ging und wir uns, glaube ich, einig sind, wenn wir sagen, dass das Schulkonzept, so wie wir es noch erlebt haben, dass das irgendwie einfach gar nicht mehr zu dem passt, was heute wichtig ist. Fand ich interessant zu hören, weil darüber haben wir uns tatsächlich auch, glaube ich, noch nie unterhalten.
Fand
ich schön.
Hochinteressant. Liebe Leute, ich danke euch oder wir danken euch da draußen auch fürs Zuhören, für die Zeit, die ihr hier mit uns verbracht habt. Ne? Wenn ihr Input habt, wie beim letzten Mal auch schon gesagt, hoffentlich, ihr könnt uns erreichen über auf jeden Fall unseren Instagram-Account. Oh Gott, Lutz, wer ist der? Einfach nur hoppala. Oder was?
Hoppala.podcast. Ich gucke gerade nochmal parallel, weil noch haben wir ja gar keine Folge, wenn wir das hier aufnehmen. Es ist alles noch unter Verschluss sozusagen. Deswegen muss ich jetzt erstmal gucken. Ja, hoppala.podcast ist der Instagram-Handle und bis dahin ist er natürlich prall gefüllt mit fantastischen Inhalten.
Schleicht in unsere DMs rein, macht es euch gemütlich, wir kommen dann rein und holen euch ab in den Frageraum, Antwortraum, wie auch immer. Naja, vielen Dank, wir sind wieder da, also vorsichtig gesagt, in einer Woche? In zwei,
in einer Woche,
also, in ein bis zwei, zwei Wochen.
In ein bis zwei Wochen.
Ja. Und damit, tschüss.
Tschüssi.